SRF 1.
Uhr. Hier sind die Mittagsinformationen des Schweizer Radios. Schön, haben Sie eingeschaltet. Italien hangelt sich Richtung Neuwahlen.
Io sono molto arrabbiato.
In queste ore mi sto convincendo del fatto che non siamo un paese libero.
Er sei wütend, sagt der Fünf-Sterne-Chef. Italien sei kein freies Land mehr, doppelt die Lega nach. Die Stimmung ist angespannt, zeigt der Bericht unseres Korrespondenten in Rom. Ist das Land überhaupt noch regierbar, fragen wir dann im Tagesgespräch um 1. Gast ist der Historiker und Italienkenner Lutz Klinkhammer. Dann Plastikgeschirr AD. Die EU-Kommission will Einwegteller, Besteck oder Trinkhalme aus Kunststoff verbieten, zum Schutz der Meere. Und Irland hebt das Abtreibungsverbot auf und das wiederum weckt Begehrlichkeiten für eine Liberalisierung auch in Nordirland. Warum das Großbritanniens Premier May in die Zwickmühle bringt. Rendezvous mit Brigitte Kramer. Guten Mittag. Die Musik spielt weiter, das Karussell dreht sich, nur die Rösslein werden immer neu besetzt. Nach Giuseppe Conte soll nun der Wirtschaftsprofessor Carlo Cottarelli neuer italienischer Premier werden. Ein Experte, der eine Übergangsregierung bilden soll. Der Name Übergang aber zeigt es schon, in Italien stehen die Zeichen auf Neuwahlen. Das Karussell dreht weiter. Aus Rom, Franco Battel.
Der Ton der Auseinandersetzung ist über Nacht äußerst scharf geworden. So meldete sich Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio auf seiner Facebook-Seite zu Wort. Italien sei keine freie Demokratie mehr.
Questa non è una democrazia libera, se siamo in queste condizioni, ma questa scelta per me è incomprensibile. Io sono molto arrabbiato.
Ich bin wütend, sagt Di Maio. Denn der Staatspräsident habe mit seiner Weigerung, den eurokritischen Wirtschaftsminister Paolo Savona zu ernennen, alles umgestürzt. Matteo Salvini, der Chef der rechten Lega, stieß ins gleiche Horn. Italien sei, sagte er, kein freies Land mehr. Die Souveränität sei beschränkt.
In queste ore mi sto convincendo del fatto che non siamo un paese libero, che siamo un paese a sovranità limitata.
Salvini und Di Maio stellten den Staatspräsidenten und seine Rechte, damit letztlich die Verfassung, in Frage. Fünf-Sterne-Chef Di Maio geht sogar so weit, den Präsidenten abberufen zu wollen. Staatsrechtler allerdings sagen, ein sogenanntes Impeachment habe keine Chancen. Mattarella habe korrekt gehandelt. Mit anderen Worten, Italien befindet sich bereits wieder mitten im Wahlkampf. Di Maio und Salvini haben ihn eben eröffnet. Beide erhoffen sich von Neuwahlen große Zugewinne. Das schreiben heute auch die Zeitungen des Landes, zum Beispiel der bürgerliche Corriere della Sera aus Mailand. Der Corriere macht für die Krise aber nicht den Staatspräsidenten, sondern die beiden populistischen Parteien Lega und Fünf Sterne verantwortlich. Denn Mattarella habe ihnen viel Zeit gelassen, ihre Regierung zu bilden und habe selbst ihren vollkommen unbekannten Kandidaten fürs Amt des Premierministers Giuseppe Conte unterstützt. Genau dies ist auch die Verteidigungslinie des angegriffenen Staatspräsidenten selber.
Nessuno può dunque sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del cambiamento.
Niemand könne ihm vorwerfen, diese Regierung verhindert zu haben. Mattarella hat heute Carlo Cottarelli als Premier einer Regierung des Übergangs vorgeschlagen. In Italien geht heute aber kaum jemand davon aus, dass der Wirtschaftsprofessor, der einmal Sparkommissar der italienischen Regierung war, eine Mehrheit im Parlament findet. Aber Cottarelli dürfte Italien als geschäftsführender Premier zuerst einmal in ruhigere Gewässer lotsen. Die nervösen Finanzmärkte auf jeden Fall reagierten zunächst gnädig auf diese Aussicht. Doch das wird wohl nur die Ruhe vor dem Sturm sein. Neuwahlen im Herbst oder im Winter sind das wahrscheinlichste Szenario. Und in dieser Wahl dürfte eine Frage im Zentrum stehen. Wie hält es Italien mit dem Euro und der EU? Eine Schicksalsfrage nicht nur für Italien, sondern für ganz Europa.
Ja, Chaos und Knatsch auf dem italienischen Politparkett, das dann auch Thema im Tagesgespräch um 1. Nun zu Juliette Schild mit weiteren Meldungen des Mittags in der Übersicht.
Die Zusammenarbeit der Schweiz mit anderen Ländern letztes Jahr zahlt sich aus. Das heißt es im Jahresbericht zur internationalen Zusammenarbeit. Der Bund resümiert, dass mehr als 80% der Schweizer Programme und Projekte wirksam waren, gemessen an den gesetzten Zielen. Internationale Zusammenarbeit sei im Interesse der Schweiz, weil der Wohlstand und die Sicherheit des Landes stark vom internationalen Umfeld abhingen. Laut dem Bericht stehen für die Schweiz vor allem Nothilfemaßnahmen und die Armutsbekämpfung im Zentrum. Wer heute Freiwilligenarbeit leistet, tut dies meist für bestimmte Projekte und nur für kurze Zeit. Die klassische Freiwilligenarbeit mit längerfristigen Engagements in Vereinen sei auf dem Rückzug. Das heißt es in einer Studie des Gottlieb-Duttweiler-Instituts. Ebenso wollten Freiwillige heute vermehrt mitdenken und gestalten, als einfach nur ausführen, schreiben die Studienautoren. Und weiter, es stimme nicht, dass sich die Leute heute weniger für die Gesellschaft engagierten. Nur die Form ändere sich. Wer etwa einen Wikipedia-Artikel oder eine Restaurantkritik auf TripAdvisor verfasse, leiste ebenso Freiwilligenarbeit. Crowdfunding wird in der Schweiz immer wichtiger. 2017 wurden über Crowdfunding 375 Millionen Franken vermittelt, fast dreimal so viel wie im Vorjahr. Dies hat die Hochschule Luzern herausgefunden. Crowdfunding ist ein Finanzierungsmodell, bei dem zahlreiche Personen frei wählbare Beträge leisten, um ein Finanzierungsziel zu erreichen. Insgesamt unterstützten letztes Jahr rund 160'000 Personen ein Crowdfunding-Projekt. Hundehalterinnen und Hundehalter im Kanton Zürich müssen künftig keine obligatorischen Kurse mehr besuchen. Das hat das Kantonsparlament in zweiter Lesung formal beschlossen. Trotz der Kurse habe es nicht weniger Beißvorfälle gegeben, befand eine Mehrheit. Und verantwortungsvolle Hundebesitzer würden einen solchen Kurs auch ohne Zwang besuchen. Trotz der Abschaffung der Kurse besitzt der Kanton Zürich weiterhin eine der strengsten Hundegesetzgebungen. So sind etwa Kampfhunde weiterhin verboten. Begleitet von Kritik westlicher Staaten hat das Kriegsland Syrien den Vorsitz der Abrüstungskonferenz in Genf übernommen. Das Forum der Vereinten Nationen wechselt seine Präsidentschaft alle 4 Wochen nach Alphabet. Westliche Diplomaten haben angekündigt, dass sie an das erste Treffen unter dem Vorsitz Syriens als Protest nur Junior-Diplomaten schicken werden. Die erste Sitzung sollte morgen Dienstag sein. China hat die Operation zweier Kriegsschiffe der USA im südchinesischen Meer kritisiert. Die USA hätten die Souveränität Chinas ernsthaft verletzt, teilt das chinesische Verteidigungsministerium in Peking mit. Die US-Kriegsschiffe seien von der chinesischen Marine angehalten worden, um ihre Identität festzustellen. Anschließend seien die Schiffe angewiesen worden, die Gewässer zu verlassen. China werde die Kampfbereitschaft seiner Marine und Luftstreitkräfte stärken und seine Verteidigungsfähigkeit verbessern, erklärte das Außenministerium in Peking. Das Projekt für eine Hochgeschwindigkeitseisenbahnlinie zwischen den südostasiatischen Millionenstädten Singapur und Kuala Lumpur in Malaysia soll gestoppt werden. Man müsse auf einige unnötige Projekte verzichten, sagte Malaysias neue Regierungschef Mahathir Mohamad gegenüber der Zeitung Financial Times. Das Projekt koste 28 Milliarden Dollar, es werde aber nichts einbringen. Mahathir will nun mit Singapur über einen Verzicht verhandeln. Die Züge hätten ab 2026 die 350 Kilometer zwischen Singapur und Kuala Lumpur in 90 Minuten zurücklegen sollen. In Frankreich soll ein junger Mann eingebürgert werden, der am Samstag in einer spektakulären Aktion ein Kleinkind gerettet hat. Der Migrant aus Mali, der ohne Papiere in Frankreich lebt, wurde am Morgen von Präsident Emmanuel Macron im Élysée-Palast empfangen. Macron sprach von einer heldenhaften Tat. Er habe veranlasst, dass der Aufenthaltsstatus des jungen Maliers geregelt werde, schrieb er auf Twitter. Der Mann war am Samstag 4 Stockwerke an einer Fassade hochgeklettert, um einen Buben zu retten, der an einer Balkonbrüstung hing. Und noch zum Wetter. Heute scheint zeitweise die Sonne. Im Westen, im Wallis und im Süden ist es häufiger bewölkt und gewitterhaft. Vor allem in der Nacht und morgen Vormittag gibt es gebietsweise Regenschauer oder Gewitter. Es bleibt schwülwarm bei 23 bis 28 Grad.
Rendezvous 20 Minuten vor 1. Plastikabfälle sind ein ganz großes Umweltproblem. Tonnenweise wird Plastik an die Strände gespült, treibt auf den Weltmeeren und bedroht so Tiere, Pflanzen und letztlich auch uns Menschen. Nun sagt die EU-Kommission dem Plastikabfall den Kampf an. Sie will Einwegteller, Besteck oder Wattestäbchen verbieten. Aus Brüssel, Oliver Washington.
Diese Zahlen muss man sich mal vorstellen. Die Europäerinnen und Europäer produzieren jedes Jahr ca. 26 Millionen Tonnen Plastikmüll. Davon werden aber nur 30% wieder aufbereitet. Der ganze Rest landet entweder in Verbrennungsanlagen oder in der Natur. Für die Umwelt ist das eine Katastrophe.
It's in the air, it's in our oceans, it's in our food and also in our bodies.
Der Plastik landet in der Luft, in den Ozeanen, in den Esswaren und auch in unseren Körpern, sagt der erste Vizepräsident der EU-Kommission Franz Timmermans. Fische etwa verschlucken solche Plastikprodukte, vielleicht sterben sie daran oder sie landen selber auf den Speisetellern und werden samt Plastikteilchen von den Konsumentinnen und Konsumenten verspiesen. Die EU-Kommission möchte das nicht mehr länger hinnehmen. Sie schlägt nun Maßnahmen vor gegen die 10 am häufigsten verwendeten Plastikeinwegprodukte, welche für 70% der Plastikabfälle an den europäischen Stränden verantwortlich seien.
We're targeting the 10 most commonly found single-use plastic items that have a great chance of ending up as litter and which are very difficult to recycle.
Konkret sollen diejenigen Produkte, für die einfach ein Ersatz zur Verfügung gestellt werden kann, verboten werden. Das sind Plastikbestecke, Plastikteller, Plastikstrohhalme oder auch Plastikohrenstäbchen. Zweitens sollen die EU-Mitgliedstaaten für andere Produkte Ziele festlegen, wie deren Verbrauch gesenkt werden kann. Zum Beispiel für Plastikverpackungsmaterial, für Lebensmittel oder auch für Plastikbecher. Drittens sollen auch die Produzenten selber in die Verantwortung genommen werden. Sie sollen sich finanziell an den Kosten für das gesamte Abfallwesen beteiligen. Das sind erstmal Vorschläge der EU-Kommission, die nun von den Mitgliedstaaten und vom EU-Parlament beraten werden. Die Kommission aber macht Druck und fordert, dass die Vorlage bereits in einem Jahr unter Dach und Fach sein soll. Sie möchte mit diesem Gesetzespaket Druck auch auf andere Weltregionen ausüben, nachzuziehen, wie Timmermans betonte.
We can lead the way. We have to lead the way for our environment, for our health, but also in order to turn this into a competitive advantage for Europe.
Damit führt die Kommission ihre Bestrebungen gegen den Plastik weiter. Bereits hat sie mit Maßnahmen etwa gegen Plastiksäcke, deren Verwendung um 50% senken können. Nun sollen die Menschen in Europa auch auf den Plastikteller verzichten. Sie sollen ihr Picknick am Strand künftig aus einem Kartonteller und vielleicht mit einem Holzbesteck genießen.
Oliver Washington aus Brüssel. Und so geht es bei uns weiter. Mit einer echten Herausforderung.
È una vera sfida.
Eine Vorlehre zur Integration von Flüchtlingen, der Erfahrungsbericht aus dem Tessin. Dann miteinander und doch jeder für sich, das gilt heute in der NATO. Noch, denn Frankreich und Deutschland spannen beim Kauf des nächsten Kampfjets zusammen.
Heute stehen noch auf dem Rollfeld ein Eurofighter und ein Rafale nebeneinander. In Zukunft wird es ein Flugzeug für beide Nationen geben.
So Deutschlands Verteidigungsministerin von der Leyen. Ein überfälliges Signal, sagt unser Autor später in der Sendung. Und wenn Angst das Leben beherrscht.
Ich sehe auf der Straße jemanden laufen und schaut mich an. Und auf einmal von dem Nichts eigentlich habe ich das Gefühl von, ja, jemand will mir etwas antun.
Wenn mich jemand auf der Straße anschaut, habe ich manchmal das Gefühl, er wolle mir etwas antun, sagt dieser Angstpatient aus Holland. Jetzt hilft ihm Virtual Reality. Wie diese neuartige Therapie funktioniert, hören Sie bei uns kurz vor eins. Zuerst nach Irland. Irische Frauen müssen in Zukunft nicht mehr außer Landes reisen, wenn sie abtreiben wollen. Das Stimmvolk hat das Abtreibungsverbot letzten Freitag mit einer Zweidrittelmehrheit aus der Verfassung gekippt. Nun hinkt der britische Teil der Insel der Liberalisierung hinterher. Denn auch in Nordirland ist Abtreibung verboten. Doch auch dort kommt das Verbot unter Druck. Und damit auch die britische Premierministerin May. Martin Aliot berichtet.
In einem waren sich strenge Protestanten und gläubige Katholiken auf der Insel Irland jahrzehntelang einig. Frauen sollten keine Kontrolle über ihre reproduktiven Rechte erhalten. Die Abtreibung blieb verboten, außer bei Lebensgefahr für die Mutter. So reisen auch Nordirinnen in englische Kliniken. Doch seit die Republik Irland diesen überkonfessionellen Konsens mit großem Elan über Bord geworfen hat, kommt auch Nordirland unter Druck. Die Provinz war 1967 ausgespart worden, als der Rest des Vereinigten Königreichs den Zugang zur Abtreibung liberalisierte. Nach 2007 verwalteten nordirische Politiker die Provinz 10 Jahre lang selbst, aber um das Thema Abtreibung machten sie einen weiten Bogen. Nun rüstet sich das britische Unterhaus, den Nordiren die Abtreibung vorzuschreiben. Die britische Labour-Partei will einen entsprechenden Gesetzeszusatz einbringen, unterstützt von mehreren prominenten, konservativen Abgeordneten und Ministerinnen. Auf der Insel Irland selbst erhebt die Sinn Féin-Partei dieselbe Forderung. Sie verfügt als einzige Partei zu beiden Seiten der Grenze über nennenswerten Wählerrückhalt und befürwortet ohnehin die Wiedervereinigung. Doch die britische Premierministerin Theresa May sträubt sich. Formal weist sie darauf hin, dass die Abtreibungsgesetze an die Regionalregierung in Belfast delegiert seien. Allein seit nahezu 1,5 Jahren gibt es diese teilautonome Regierung nicht mehr. Triftiger indessen ist der Überlebenswunsch der Premierministerin. Sie ist ja im Unterhaus auf die Unterstützung von 10 stramm protestantischen Abgeordneten aus Nordirland angewiesen. Diese Democratic Unionist Party aber lehnt die Abtreibung vehement ab. Fast wie der Teufel das Weihwasser. Labour-Politikerinnen in London schlagen nun vor, diesen gordischen Knoten mit einer Volksabstimmung in Nordirland zu zerschneiden. Das bedürfte der Erlaubnis durch die britische Regierung. Überdies gehören Referenden nicht zum herkömmlichen britischen Alltag, mit gewissen Ausnahmen. Aber eine derartige Vorlage hätte große Chancen, gebilligt zu werden. Die Überlagerung von britischer Parlamentsarithmetik und irischer Gesellschaftspolitik treibt seltsame Blüten, stets im Schatten des drohenden Brexit.
Der Bericht von Martin Aliot. Wer Arbeit findet, kann auf eigenen Beinen stehen und ist Teil des gesellschaftlichen Lebens. Das gilt auch für Flüchtlinge. Deshalb startet der Bundesrat dieses Jahr ein 4-jähriges Pilotprogramm für 1000 Flüchtlinge. Mit einer Integrationsvorlehre sollen die Flüchtlinge auf die Arbeitswelt vorbereitet werden. Erfahrungen damit hat man bereits im Tessin. Dort gibt es solche Vorlehren schon seit über einem Jahr. Wie es dort läuft, zeigt die Reportage von Caroline Türkauf.
Isaka, mi passi pomodori, che devi tagliare per la insalata mista che deve andare.
Der 21-jährige Afghane Isa Khan steht hier in der Küche des Ristorante del Popolo in Bellinzona und reicht dem Chefkoch die Tomaten rüber. Ich arbeite hier zum ersten Mal in einer Küche. Zu Hause war ich für die Pferde zuständig. Er erledigt einfache Aufgaben wie Gemüse schneiden. Hier in der Hitze des Herdes und der Hektik der Mittagszeit lernt sich Isa Khan seit einem halben Jahr beruflich zu sozialisieren. Eine Woche Küche, eine Woche Schule. So sieht Isa Khans Integrationslehre-Alltag aus. Die Integrationslehre dauert ein Jahr. Der Unterricht findet einen Stock weiter oben statt.
La F, ecco, 14.
Ein einfaches Zimmer, darin 6 Flüchtlinge und eine Lehrerin. Isa Khan fällt der Unterricht nicht einfach. Ich bin hier das erste Mal in der Schule. Für die Lehrerin Rosi Armin ist der Flüchtlingsunterricht eine große Herausforderung. Die Niveaus sind extrem unterschiedlich. Ich kann nur auf alle eingehen, weil die Gruppe hier so klein ist. Viele der Schüler brauchen noch zusätzlichen Stützunterricht von freiwilligen Helfern, wenn der offizielle Unterricht hier zu Ende ist. Durch den Kontakt zu freiwilligen Helfern außerhalb erhalten die Flüchtlinge eine gewisse Sozialisation in die Gesellschaft. Neben Unterricht und Sozialisation an der Arbeit der dritte Pfeiler der Integrationsvorlehre, sagt Linda Cortesi. Sie ist mitverantwortlich für das Tessiner Pilotprojekt. Was mich am meisten erstaunt ist, dass die jungen Menschen, wenn sie ankommen, keine Wünsche haben. Wenn ich sie frage, was sie in ihrem Leben arbeiten wollen, sagen sie, keine Ahnung, ich mache, was du mir sagst. Flüchtlinge müssen lernen, sich einzugliedern in unsere Gesellschaft, ohne dabei ihre Autonomie zu verlieren, ohne dabei unselbstständig zu werden. Für viele ein schwieriger Spagat. Kein Wunder, sagt Linda Cortesi.
È tutta una sfida enorme da tutte le parti per i ragazzi.
Die Integrationsvorlehre ist eine große Herausforderung, die allen Beteiligten, den Flüchtlingen, den Lehrern und den Lehrbetrieben viel abverlangt. Die Bilanz dieses Tessiner Pilotprojekts sieht so aus: Von 12 Schülern, die eine Integrationsvorlehre machten, fanden 8 Schüler eine Lehrstelle. Kostenpunkt pro Schüler und Jahr rund 16.000 Franken, das meiste davon aus Bern. Und was ist Linda Cortesis Zukunftsempfehlung mit Blick darauf, dass in diesem Jahr rund 1.000 Flüchtlinge mit einer solchen Vorlehre starten? Sie sagt, die Integrationshelfer müssen noch schneller und besser herausfinden, welcher Flüchtling zu was fähig ist. Der Afghane Isa Khan beispielsweise sei auf gutem Wege. Er habe sich eine Schnupperlehre organisiert und könne sein Berufsziel klar umschreiben. Ich wäre gern Gärtner und ich würde auch gern auf einem Pferdehof arbeiten.
Die NATO ist zwar ein Bündnis, doch wenn es um Rüstungspolitik geht, hat die Verbundenheit enge Grenzen. Die einzelnen Mitglieder setzen auf verschiedene Panzer-, Flugzeug- oder Schiffstypen. Und das wiederum treibt die Kosten in die Höhe. Nun aber tut sich etwas. Frankreich und Deutschland haben beschlossen, den künftigen Kampfflieger nicht mehr im Alleingang zu entwickeln und zu bauen, sondern gemeinsam. Fredrik Steiger berichtet.
Das Problem ist altbekannt, bloß gelöst wurde es nie. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg formuliert es so:
The United States has one type of infantry fighting vehicle. In Europe we have 19. The United States has three types of air-to-air missiles.
Die USA leisten sich ein Infanteriekampffahrzeug, die übrigen NATO-Staaten 19 verschiedene Typen. 3 Luft-Luft-Raketentypen sind es in den USA, 13 in Europa und bei den Fregatten besitzt Washington 4 Typen, die restliche NATO 29. Der deutsche NATO-General Gerd Johannes Hagemann sieht deshalb die Zusammenarbeit im Bündnis unnötigerweise erheblich eingeschränkt und fordert:
Wir müssen bei zukünftigem Gerät dafür sorgen, dass es kompatibel ist mit den Nachbarn.
Konkret, die NATO-Staaten bezahlen für ihr militärisches Gerät unnötig viel. Solange es etwa mehrere verschiedene Panzer- oder Kampfflugzeugtypen gibt, müssen die inzwischen horrend hohen Entwicklungskosten auf geringe Stückzahlen umgelegt werden. Der einzelne Rafale, der einzelne Eurofighter oder Gripen kostet also viel zu viel. Das wissen alle. Dennoch hegte und pflegte bisher jedes Land eifersüchtig seine heimische Rüstungsindustrie. Und keine nationale Militärführung kaufte einfach eine Fregatte oder einen Panzer ab der Stange, sondern vielfältige, aber eben teure Sonderanfertigungen. Dies, ob schon staatliche Mittel zunehmend knapp sind, jedoch die Aufgaben der Streitkräfte ständig steigen, wie die französische Verteidigungsministerin Florence Parly sagt.
D'un côté des ressources orientées à la baisse et de l'autre des engagements orientés.
Doch nun wächst offenkundig der politische Druck, aufzuhören mit dem Luxus, dass sich jedes Land sein Rüstungsmenü autonom bestellt. Ein erster Schritt wurde bereits mit dem Kooperationsprojekt Eurofighter getan, doch dessen Erfolg, vor allem auf den Exportmärkten, hält sich in Grenzen. Vor 2 Jahren folgte die Fusion des französischen Panzerbauers Nexter mit dem deutschen Anbieter Krauss Maffei. Und nun kommt ein wirklich großer Schritt. Deutschland und Frankreich entwickeln ihr künftiges Kampfflugzeug gemeinsam und zwar mitsamt einem umfassenden Luftverteidigungssystem mit Drohnen, Satelliten und Lenkwaffen. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel neulich auf der Luftfahrtmesse in Berlin:
Wir beschaffen gemeinsam Luftfahrzeuge, wir bilden gemeinsame Staffeln, wir führen gemeinsame Auslandsmissionen durch.
Und Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen nimmt schon Abschied von der Gegenwart.
Heute stehen noch auf dem Rollfeld ein Eurofighter und ein Rafale nebeneinander. In Zukunft wird es ein Flugzeug für beide Nationen geben.
Konkurrenten, Airbus und der französische Rüstungskonzern Dassault, werden zu Partnern. Laut Dassault-Konzernchef Éric Trappier könne man nur so den Amerikanern die Stirn bieten, welche die europäische Rüstungsindustrie und die europäische Rüstungszusammenarbeit bekämpften.
La dureté des propos américains contre l'Europe de la défense, contre les industriels européens.
Die Marschrichtung ist nun vorgegeben, doch offen bleibt, schließt der Schulterschluss zwischen Paris und Berlin die Briten, die Spanier, die Italiener oder die Spanier aus? In Großbritannien, wo sich der Sitz des Rüstungsriesen BAE Systems befindet, ist das ein großes Thema. BBC-Wirtschaftsreporter Theo Leggett bleibt zuversichtlich. Europäische Verteidigungsvorhaben seien auf viele Partnerschaften angewiesen, das zeige die Geschichte.
History shows that European defence projects attract new participants as they go on. What starts off as a Franco-German axis.
Entwicklungs- und Produktionszyklen im Rüstungsbereich sind enorm lang. Der neue deutsch-französische Kampfjet wird kaum vor dem Jahr 2035 fertig und wohl erst 2040 serienmäßig ausgeliefert werden. Bis wirklich Kosteneinsparungen und Kampfkraftsteigerungen erzielt werden, dauert es also noch.
5:01. Wer unter Panikattacken leidet, ist im Leben unter Umständen stark eingeschränkt. Schon der Gang zum Supermarkt, die Fahrt im Bus oder der Besuch eines Cafés können Todesängste auslösen. Wer unter solchen Angstzuständen leidet, lebt zunehmend isoliert, vermeidet Situationen, die eine Panikattacke auslösen könnten. Bisher werden solche Angststörungen mit Medikamenten oder Gesprächstherapien behandelt, nicht immer mit Erfolg. Niederländische Psychiater haben deshalb eine neue Methode entwickelt. Sie setzen Betroffenen eine Virtual Reality Brille auf und erzielen damit verblüffende Resultate, wie die Reportage von Elsbeth Gucker zeigt.
Ich kriege nun den Kopftelefon auf.
Ja.
Hör ich mich nun noch?
Ja, ich höre ja gut.
Ja.
Edwin Timmer sitzt im Behandlungszimmer seiner Therapeutin Elsbeth Sunday. Sie hat ihm soeben eine VR-Brille, eine Virtual Reality-Brille, übergestülpt. Jetzt besprechen die beiden den virtuellen Ort, den er in der einstündigen Sitzung besuchen wird und vor dem er sich im realen Leben stark fürchtet. Edwin Timmer hat die Wahl zwischen Supermarkt, Kneipe, Bus oder Ladenstraße und er kann bestimmen, wem er in dieser künstlichen Welt begegnen möchte. Der Patient entscheidet sich für die Ladenstraße mit einem patrouillierenden Wachmann.
Ist ein Freund von dir?
Nein, oder?
Nein?
Ja, ist nicht.
Ja, ist nicht.
Dieser Wachmann, ist das ein Freund von dir? Will die Therapeutin von ihrem Patienten wissen. Oh nein, ganz und gar nicht, gibt dieser zurück. Im echten Leben flößen solche Menschen dem Betroffenen große Angst ein. Doch hier, in diesem Therapiezimmer, fühlt er sich sicher. Er weiß, dass alles nur gespielt ist.
Das gele Puppchen bin ich, ist ein bisschen klein.
Ja.
Die Therapeutin kann in dieser virtuellen Welt alles bis ins kleinste Detail arrangieren. Mit ein paar Mausklicks kann sie den Gesichtsausdruck des Wachmannes einstellen, seine Körpergröße und ob er sich schnell oder langsam bewegt. Sie kann aber auch die Anzahl Passantinnen und Passanten in der Ladenstraße einstellen. Wobei immer gilt, dass der Patient entscheidet, wie weit er gehen will. Edwin Timmer leidet seit seiner Pubertät an schweren paranoiden Angststörungen. Er hat deswegen große Mühe mit alltäglichen Dingen. In einen Bus einsteigen ist eine riesige Herausforderung, genauso wie das Einkaufen im Supermarkt. Er ist argwöhnisch, misstraut Fremden und hat ständig das Gefühl, überwacht zu werden. Und manchmal fürchtet er schlicht und einfach um sein Leben.
Ich sehe auf der Straße jemanden laufen und schaut mich an. En opeens vanuit het niets eigenlijk krijg ik het gevoel van ja, iemand wil mij iets aandoen.
Wenn mich jemand auf der Straße anschaut, bekomme ich manchmal aus dem Nichts heraus das Gefühl, dass er mir etwas antun will, erzählt Edwin Timmer. Der Reizfilter in seinem Kopf sei eben kaputt, fügt der Patient fachmännisch an. Die zahllosen Reize, denen ein Mensch tagtäglich ausgesetzt ist, werden bei Gesunden sehr stark gefiltert, nicht jedoch bei Menschen mit schweren Angststörungen. Wenn er überreizt sei, erzählt der Niederländer, werde er schnell müde, dann würden seine Ängste noch schlimmer. Das hat zur Folge, dass der 46-jährige IV-Patient sich kaum mehr getraut, die eigenen vier Wände zu verlassen und sich immer mehr abkapselt. Seit Jahren schluckt er Psychopharmaka und immer wieder absolvierte er kognitive Gesprächstherapien. Aber die Ängste kamen stets zurück. Auch jetzt, nach der VR-Therapie, nach der Virtual Reality-Therapie, hat Edwin Timmer immer noch Angstmomente. Aber dank seinen Erfahrungen in der künstlichen Welt kann er besser damit umgehen. Der Kern dieser Therapie sei das Exponieren, erklärt Wim Fehling, der Professor für Psychiatrie an der Uni Groningen, der diese Therapie miterfunden und eine entsprechende Studie durchgeführt hat.
Das tue ich, um anzugehen, datgene, was du bang vor bist. Das nennen sie Exposure.
Der Patient müsse virtuell genau die Dinge tun, vor denen er sich im echten Leben fürchtet. Denn die Patienten könnten nicht zu Übungszwecken in den echten Supermarkt gehen. Dank der VR-Brille wird die Schwelle wesentlich tiefer, um dies zu üben. Zudem sitzt der Psychiater direkt neben dem Patienten und kann, wenn nötig, eingreifen. Eine VR-Therapie wird zweimal wöchentlich während insgesamt 8 Wochen durchgeführt. In der Studie, an der Edwin Timmer und 115 weitere Patienten teilnahmen, zeigte sich nach Abschluss, dass das starke Misstrauen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenüber Mitmenschen deutlich kleiner geworden ist. 3 Monate nach der Therapie war dies immer noch so. Das gilt auch für Edwin Timmer, dem es dank der VR-Therapie auch sonst besser geht.
Und mit der VR-Behandlung sah ich ihn in der Lauf von den Wochen ja, makkelijker dit soort dingen doen.
Bei Edwin habe er nach ein paar Wochen VR-Therapie festgestellt, dass ihn Alltägliches wie Einkaufen weniger Mühe koste, erzählt der Psychiater. Und der Patient habe eines seiner gesteckten Ziele erreicht, nämlich vor Publikum ein selbstgemachtes Gedicht vorzutragen.
Ich habe toen in einem Talentjacht gestaan. Da habe ich ein selbstgemachtes Gedicht vorgetragen. Und das war sehr schön, das war eine hele Erfahrung.
Edwin Timmer freut sich, dass ihm das geglückt ist. Es sei eine sehr schöne und auch eine gute Erfahrung gewesen, an diesem Poesiewettbewerb teilzunehmen.
Neue Wege bei der Behandlung von Angststörungen, das war ein Bericht von Elsbeth Gugger. Ja, und gleich reden wir im 1. und 4. über Italien. Die Koalition zwischen der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung ist gescheitert. Was nun, fragen wir, Antworten im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Juliette Schild.
Der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli soll Italien aus der Krise führen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den ehemaligen Direktor beim Internationalen Währungsfonds, eine Expertenregierung zu bilden. Die EU-Kommission bestätigte Berichte vom Wochenende, dass sie Einweggeschirr, Strohhalme, Wattestäbchen aus Plastik verbieten will. Dies, um Umwelt und Meere besser zu schützen. Andere Wegwerfartikel aus Plastik sollen zurückgedrängt und die Hersteller für Umweltschäden zur Kasse gebeten werden. Die Zusammenarbeit der Schweiz mit anderen Ländern letztes Jahr zahlt sich aus. Mehr als 80% der Schweizer Programme und Projekte waren wirksam. Für die Schweiz stehen international vor allem Nothilfemaßnahmen und Armutsbekämpfung im Zentrum.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.